Sie hören die Sendung Echo der Zeit von Schweizer Radio DRS als Podcast. Die Themen: Annäherung am runden Tisch. Die SBB Cargo will mit dem Stellenabbau im Tessin vorerst zuwarten. Die Lex Koller soll bleiben. Der Nationalrat beschließt, den Kauf von Liegenschaften durch Ausländer weiterhin zu beschränken. Die Swiss auf Erfolgskurs. Die Schweizer Airline steigert ihren Umsatz und verdoppelt den Gewinn. Iliad Spitzer tritt ab. Der New Yorker Gouverneur stolpert über seine Callgirl-Kontakte. Dann scheinbare Einheit und kaum Einigkeit. Am Gipfel in Senegal diskutieren die islamischen Staaten über ihre Probleme. Und im Dossier die Schmugglerinnen von Macunyaga. Erinnerungen an Zeiten, die hart waren, aber nicht nur. Echo der Zeit, am Mikrofon sind Martin Durer und mit den Nachrichten Susan Schmucke.
Eine Aussprache mit allen Beteiligten soll verhindern, dass der Konflikt um die SBB Cargo eskaliert. Das hat SBB-Chef Andreas Mayer vorgeschlagen nach einem Treffen mit Verkehrsminister Moritz Leuenberger und Vertretern der Tessiner Regierung. Zuerst müsse aber der Streik beendet werden. Im Gegenzug werde die SBB Cargo mit dem Stellenabbau noch zuwarten. Katrin Hug.
Nach dem Gespräch mit Vertretern der SBB sowie Regierungsvertretern der Kantone Tessin und Graubünden sagte Verkehrsminister Leuenberger, in einem Punkt seien sich alle einig. Man wolle eine Deeskalation erreichen, denn
die Situation ist sehr, sehr angeheizt, und wenn die Situation so weitergeht und wenn sie weiter eskaliert, dann gibt es nur Verlierer, und wir sind uns alle einig, dass wir das vermeiden wollen.
Um das Gespräch zu ermöglichen, wird die SBB die Umsetzung des Abbaus bei SBB Cargo unterbrechen. Doch dazu müssten die Gewerkschaften ihren Streik abbrechen, so SBB-Chef Andreas Mayer. Die Gewerkschaft Unia entscheidet darüber morgen. An dem runden Tisch will die SBB ihre Zahlen darlegen, die zum Entschluss geführt haben, bei SBB Cargo 400 Stellen abzubauen. Auch in Freiburg haben die Arbeitnehmer von SBB Cargo ihre Arbeit heute für eine Stunde niedergelegt. Nächste Woche wird der Nationalrat in einer dringlichen Debatte über den Abbau bei SBB Cargo diskutieren.
Die Lex Koller soll nicht aufgehoben werden. Der Nationalrat hat mit 115 gegen 67 Stimmen entschieden, an der Beschränkung des Verkaufs von Zweitwohnungen an Ausländer festzuhalten, gegen den Willen des Bundesrats. Die Mehrheit kam vor allem mit Stimmen der SP und der Grünen sowie der SVP zustande. Gleichzeitig wurde der Bundesrat beauftragt, griffigere Maßnahmen vorzuschlagen, mit denen der Zweitwohnungsbau und die Bodenspekulation eingedämmt werden könnten. In der Schweiz sollen biometrische Pässe endgültig ab Mitte 2009 eingeführt werden. Das hat der Nationalrat entschieden. Neben den Schweizer Pässen sollen auch Reiseausweise für anerkannte Flüchtlinge und staatenlose zusätzliche biometrische Daten enthalten. Diese umfassen nebst zwei elektronisch gespeicherten Fingerabdrücken auch ein Gesichtsfoto. Auf der Identitätskarte gibt es weiterhin keine biometrischen Daten. Menschen, die wegen giftigen Bausubstanzen krank werden, sollen mehr Zeit für Schadensersatzforderungen erhalten. Der Nationalrat hat eine entsprechende Motion der Rechtskommission gut geheißen. Dies kommt beispielsweise Asbestopfern zugute. Nach geltendem Recht beträgt die Verjährungsfrist im Haftpflichtrecht 10 Jahre. So kann es heute vorkommen, dass Schadenersatzansprüche verjähren, bevor das Opfer bemerkt, dass es geschädigt wurde. Die Fluggesellschaft Swiss hat 2007 ein glänzendes Ergebnis erzielt. Die Lufthansa-Tochter verdoppelte ihren Gewinn im Vergleich zum Vorjahr auf über 570 Millionen Franken. Sie transportierte so viele Passagiere wie noch nie und schuf Hunderte von Stellen. Zu den Gründen des Erfolgs sagte Swiss-Chef Christoph Franz:
Wir haben natürlich jetzt eine wesentlich positivere Entwicklung gehabt in den letzten Jahren. Davon hat die Swiss profitiert. Aber wir haben natürlich auch von eigenen Managementanstrengungen, von den Anstrengungen der Mitarbeiter profitiert und in erheblichem Umfang von den Synergien durch das Zusammengehen mit der Lufthansa.
Auch die Muttergesellschaft Lufthansa kann sehr gute Zahlen vorweisen. Der Gewinn stieg 2007 um über 60% auf 2,2 Milliarden Franken. Im Streit um einen Gesamtarbeitsvertrag haben in Basel rund 500 Bauarbeiter ihre Arbeit niedergelegt. Laut der Gewerkschaft Unia wurden rund 30 größere und kleinere Baustellen bestreikt. Für die kommenden Wochen kündigte Unia weitere Streiks an in den Kantonen Zürich, Waadt, Freiburg und Neuenburg. Die steigende Lebenserwartung in der Schweiz ist nicht der Hauptgrund für den Anstieg der Gesundheitskosten. Das zeigt eine Studie von Ökonomen der Universität Neuenburg. Die Kosten sind demnach vor allem gestiegen, weil die medizinischen Verfahren immer besser und teurer werden und weil die Patienten höhere Ansprüche haben als früher. Die Ausgaben für die Gesundheit würden deshalb auch in den kommenden Jahren weiter steigen, prognostizieren die Forscher. Ins Ausland. Der in eine Sexaffäre verwickelte New Yorker Gouverneur Eliot Spitzer hat seinen Rücktritt angekündigt. Er gebe sein Amt am kommenden Montag auf, sagte der frühere New Yorker Justizminister und Generalstaatsanwalt. Spitzer, der sonst als Saubermann gilt, hatte Kontakte zu einem Prostituiertenring. Für sein Fehlverhalten hatte er sich gestern öffentlich entschuldigt. Die radikal-islamische Palästinenserorganisation Hamas hat ihre Bedingungen für einen Waffenstillstand mit Israel bekannt gegeben. Israel müsse die Armeeeinsätze in den gesamten Palästinensergebieten beenden, ebenso die Blockade des Gazastreifens, sagte Hamas-Chef Hania. Ägypten bemüht sich gegenwärtig, einen Waffenstillstand zwischen Israel und der Hamas zu vermitteln. In Deutschland sind 5 Ausbildner der Armee wegen Misshandlungen von Rekruten zu bedingten Gefängnisstrafen von bis zu 2 Jahren verurteilt worden. Sie hatten bei einer Übung vor 4 Jahren 160 Rekruten mit Stromstößen, Schlägen und Fußtritten gequält und gedemütigt. Der Kompaniechef erhielt eine Geldstrafe von 7.500 Euro. Über die Schweiz ist der Sturm Kirsten hinweggezogen. Vereinzelt verursachte er Stromausfälle. Die Windgeschwindigkeiten erreichten im Flachland Spitzen von 100 Kilometern pro Stunde. In den Bergen gab es Orkanböen von bis zu 190 Kilometern pro Stunde. Zudem kühlte es merklich ab. Der Europäische Fußballverband UEFA verstärkt seinen Kampf gegen das Doping und verschärft die Kontrollen. An der Fußball-Europameisterschaft Euro 08 wird neben dem Urin zum ersten Mal auch das Blut der Spieler getestet. Man werde vor und während der EM rund 300 Kontrollen durchführen, so die UEFA.
Fahrplanänderung. Die SBB will die Cargostellen nicht sofort abbauen. Verhandlungen sollen möglich sein. Aber wie? Und worüber? Die Heimat steht nicht zur Disposition. SVP und SP wehren sich erfolgreich für die Lex Koller. Aber nicht immer mit überzeugenden Argumenten. Der Bericht über die Debatte und eine Studie zum Wohnungsmarkt. Schönwetterpiloten. Das Swiss Management brilliert mit hohem Gewinn. Ob seine Strategie stimmt, zeigt sich aber erst beim nächsten Sturm. Meister Propper hat ausgedient. New Yorks Gouverneur und Chefsaubermann Eliot Spitzer tritt ab. Was heißt hier Islam? Ein Gipfel der muslimischen Staaten sucht nach Gemeinsamkeiten, die schwer zu finden sind. Und im Dossier Schuhe, Hosen, Schnaps und Seife. Die Schmugglerinnen von Macunyaga erzählen von ihren Lasten, damals im Krieg. Die SBB-Arbeiter in den Werkstätten von Bellinzona streiken immer noch und protestieren damit gegen den geplanten Stellenabbau der SBB Cargo. In Bern will das Parlament kommende Woche zu einer Sonderdebatte zusammentreten und die Tessiner Kantonsregierung setzte sich bei einem Treffen mit Verkehrsminister Leuenberger und SBB-Chef Andreas Mayer für den Standort Bellinzona ein. Mit einem ersten Erfolg. Mayer macht den Cargo-Angestellten ein neues Angebot. Aus dem Bundeshaus Nathalie Christen.
Die Atmosphäre am runden Tisch beschrieb Verkehrsminister Moritz Leuenberger so.
Wir hatten eine offene und teilweise auch intensive Aussprache.
Was im Klartext wohl heißen dürfte, dass heftig gestritten wurde. Am Schluss aber war man sich immerhin darin einig. Eskaliere die Situation im Tessin weiter, gäbe es nur Verlierer. Und so präsentierte die SBB ihr Angebot. Sie würde die bereits eingeleitete Verlagerung der Lok-Unterhaltsarbeiten von Bellinzona nach Yverdon vorläufig stoppen. Im Gegenzug müssten die Angestellten ihren Streik beenden, so SBB-Chef Andreas Mayer. denn?
Im Moment hat sich das Werk von der SBB abgesperrt, ausgeschlossen. Ja. Wenn das so weitergeht, dann wird die Situation wirklich schwierig.
Bereits sei die SBB unter Hochdruck daran, Arbeiten zu verlagern, Aufträge an Dritte zu vergeben und Ersatzteile in ganz Europa zusammenzusuchen, um den Güterverkehrskunden weiterhin einen guten Service bieten zu können. Am liebsten würde er diese Sicherheitsmaßnahmen sofort abblasen. Aber dafür müsse das Werk in Bellinzona wieder arbeiten, so der SBB-Chef. Unter dieser Bedingung wäre die SBB bereit, mit Arbeitnehmern und Politikern an einem sogenannten kleinen runden Tisch vertiefte Erklärungen zu bieten und vor allem auch Alternativen zu diskutieren. Die Tessiner Regierungspräsidentin Patrizia Besenti machte allerdings klar, dort müssten dann Taten folgen.
Natürlich, wir werden der Bevölkerung etwas anbieten sollen. Worten sind zu wenig.
Nur, wo liegt der Verhandlungsspielraum? Klare Aussagen darüber gab es nicht. Immerhin erwähnte SBB-Chef Andreas Mayer, das Problem in Bellinzona sei nicht etwa schlechte Arbeit, sondern bestehe darin, dass dort in den nächsten Jahren 55 Millionen Franken investiert werden müssten, mehr als an anderen Orten, dass dabei aber weniger Loks als heute gewartet werden könnten. Die genaue Zahl ist zwar heftig umstritten. Eine politische Lösung könnte aber genau dort ansetzen. Wenn zum Beispiel der Bund dieses Geld aufwerfen würde, könnte die SBB auf ihre Abbaupläne zurückkommen, bestätigt SBB-Chef Mayer.
Das könnte durchaus sein. Die Frage, die sich dann stellen wird, ist, ob man langfristig dem Unternehmen, das einem harten Wettbewerb in Europa ausgesetzt wird, ob man ihm langfristig einen Gefallen tut. Vorübergehend kann das vielleicht helfen.
Damit wäre immerhin ein möglicher Verhandlungspunkt klar. Ob die Bundespolitik so viel Geld einschießen soll, dürfte in den nächsten Tagen heiß diskutiert werden. Die Tessiner Regierungspräsidentin Besenti zeigt sich optimistisch.
Ich habe Vertrauen, dass der Bund und die SBB wirklich die Bedeutung dieser Industriewerkstätte fürs Tessin versteht. Diese Industriewerkstätten sind seit anderthalb Jahrhundert dort. Das ist wirklich unsere Geschichte. Wir haben eine starke Symbolkraft und deswegen ist die Bevölkerung so empört.
Die Tessiner Regierungspräsidentin Patrizia Besenti im Bericht von Nathalie Christen. Die Tessiner Belegschaft will über das Angebot der SBB morgen entscheiden. Bodenspekulation und übermäßiger Bau von Zweitwohnungen sind Gift für die Schweizer Landschaft. Aus dieser Überzeugung entstand die Lex Koller. Das Gesetz regelt den Erwerb von Grundstücken durch Personen aus dem Ausland. Diese Lex Koller erfülle ihren Zweck nicht mehr, findet der Bundesrat und will sie abschaffen. Eine Mehrheit des Nationalrats aber ist anderer Meinung und will an der Lex Koller festhalten. Mehr noch, sie verlangt zusätzliche, griffige Maßnahmen gegen die Bodenspekulation. Der Bericht zur heutigen Debatte im Bundeshaus von Philipp Burkhardt.
Rund 420'000 sogenannte Zweitwohnungen gibt es in der Schweiz. 4 von 5 dieser Wohnungen sind im Besitz von Schweizerinnen und Schweizern. Diese Zahlen wurden in der Debatte immer wieder genannt als Beweis dafür, dass der drohende Ausverkauf der Heimat in den letzten Jahren nicht stattgefunden habe. Die Lex Koller, die den Verkauf von Wohnungen an Ausländer beschränkt, sei überflüssig geworden, schloss Justizministerin Evelyn Wittmer-Schlumpf.
In der Tat ist die Lex Koller in den letzten 10 Jahren bereits 4-mal gelockert worden. Sie ist nicht mehr zeitgemäß.
Unterstützt wurde der Bundesrat vor allem von den Mitteparteien, der CVP und auch der FDP, welche die Lex Koller mehrheitlich ad acta legen wollten. FDP-Nationalrat Werner Messmer stellte fest:
Die Wirkung der Lex Koller ist vorbei. Das schlägt keine Geiss weg.
Doch mit dieser Meinung stand der Bundesrat mit CVP und FDP auf verlorenem Posten. Die Mehrheit des Rates mochte die Lex Koller noch nicht aufgeben, wobei es zu einer unheiligen Allianz zwischen links und rechts, zwischen SP und Grünen auf der einen Seite und der SVP auf der anderen Seite kam. Für die SP erklärte Doris Stump:
Die Lex Koller hatte in den letzten Jahren zumindest eine nachfragedämmende Wirkung und behinderte eine kontrolllose, unkontrollierte Entwicklung in die Landschaft hinaus.
Eine Aufhebung der Lex Koller, warnte die grüne Franziska Teuscher, hätte gravierende Folgen.
Zweitwohnungen werden wie die Blumen im Frühling aus dem Boden sprießen.
Und auch die SVP ist für einen Abschied von der Lex Koller nicht zu haben, machte Präsident Toni Brunner klar.
Wenn nicht verhindert wird, dass der Schweizer Boden zum Spekulationsobjekt werden soll.
So hat der Nationalrat mit 115 zu 67 Stimmen die Aufhebung der Lex Koller abgelehnt und den Bundesrat gleichzeitig beauftragt, Maßnahmen auszuarbeiten, damit die geltenden Beschränkungen des Zweitwohnungsverkaufs an Ausländer nicht unterlaufen werden können. Und zwar griffigere, als sie der Bundesrat vorgeschlagen hat. Die Regierung sei bereit, solche Maßnahmen im Rahmen der laufenden Revision des Raumplanungsgesetzes auszuarbeiten, kündigte Umweltminister Moritz Leuenberger vor dem Rat an, betonte aber gleichzeitig:
Wenn Sie diesen Weg wählen, dann geht das länger.
Das letzte Wort in dieser Sache ist allerdings noch nicht gesprochen. Nach dem Nationalrat wird sich auch noch der Ständerat mit der Lex Koller befassen müssen. Und ob die Kantonsvertreter, vor allem diese aus Tourismuskantonen, auch für höhere Hürden beim Zweitwohnungskauf sind, das ist doch zumindest fraglich.
Die Lex Koller wird also, wie im Bericht von Philipp Burkhardt eben gehört, nicht aufgehoben. Dabei kamen die Bedenken nicht nur aus Tourismusgebieten, sondern auch aus den Agglomerationen. Hier werden Preissteigerungen befürchtet, sollten die Ausländer zum Markt voll zugelassen werden. Aber stimmt das? Eine Studie des Bundesamts für Wohnungswesen hat diese Frage untersucht, Bundeshausredaktor Dieter Kohler.
Die Linke hat Angst vor einem Preisschub in den Städten, sollte die Lex Koller je abgeschafft werden. Doris Stump, SP Aargau.
Ausländische Investoren werden vor allem an hohen Renditen interessiert. Die Mieten in den bereits teuren städtischen Gebieten würden noch mehr steigen.
Sind diese Ängste berechtigt? Beim Bundesamt für Wohnungswesen glaubt man, die Antwort zu kennen. Man hat extra eine Studie zu diesem Thema erstellen lassen. Und jetzt liegen die Resultate vor. Amtsdirektor Peter Gurtner.
Wir sind diesen Fragen nachgegangen und ich glaube einfach generell kann man sagen, dass es kein Anlass besteht, um sehr große Befürchtungen zu haben.
Selbstverständlich, so Peter Gurtner weiter, wäre es bei einer Abschaffung der Lex Koller großen ausländischen Investorengruppen möglich, ganze Wohnsiedlungen zu kaufen. Doch die vorliegende Studie gebe Entwarnung. Die Schweiz sei für fremde Investoren nicht a priori interessant.
Wir befürchten nicht, dass nun in sehr großem Stil ausländische Investoren kommen. Auch die Märkte sind immer sehr national. In der Schweiz noch die kantonalen Richtlinien, das Mietrecht, alle diese Dinge haben natürlich institutionelle Bremsen, die sich zum Teil auch auf Ausländer auswirken.
Sollte es trotzdem zu negativen Auswüchsen kommen, indem Ausländer auf den schnellen Gewinn aus wären, so gelte es, sofort zu handeln.
Dort muss man aufpassen, dass die nicht nun spekulativ ausgenutzt werden. Und da gibt es mögliche Maßnahmen, um dem vor allem auch steuerlich vorzubeugen.
Die aktuelle Studie schlägt vor, wenn es entgegen allen Erwartungen doch zu Spekulationen kommen sollte, die Grundstückgewinnsteuer spürbar zu erhöhen und damit die Eigentümer zusätzlich zu belasten. Nun sind Großinvestoren aus dem Ausland das eine, das andere sind aber ausländische Einzelpersonen, die eine Zweitwohnung kaufen möchten. Und auch hier befürchtet die Linke zusätzlichen Druck auf die Städte. Doch auch in diesem Bereich gibt das Bundesamt für Wohnungswesen Entwarnung. Peter Gurtner sagt, allenfalls würde der Druck auf Liegenschaften in ausgewählten Regionen, wo heute schon eine große Nachfrage herrsche, noch etwas steigen.
Wenn überhaupt, dann sind das Regionen in der Schweiz, die nun sehr attraktiv sind, Stichwort Genf, Zürich, Agglomeration generell, und die auch völlig unabhängig vom ausländischen Nachfrage bereits ein derartiges inländisches Nachfragepotenzial haben, dass einfach die Mietpreise und Preisentwicklungen sich so zeigen, wie sie eben heute schon sind.
Und weiter meint Peter Gurtner, dass potenzielle Käufer häufig ohnehin schon langjährige Mieter in der Schweiz gewesen seien.
Vielfach ist das heute schon gemietet, also es würde eine Umlagerung einfach vom Mietwohnungsbereich in den Eigentumsbereich stattfinden, denn sehr viele Ausländer, gerade die eben nur temporär bei uns schaffen oder Wochenaufenthalte sind, die sind sehr häufig eingemietet. Das zeigt sich, dass Genf zum Beispiel Zweitwohnungsanteile heute schon hat von 15%, Zürich 7,5%, also da würde es zum Teil auch nur Umschichtungen geben.
Die Resultate der Studie des Bundesamtes für Wohnungswesen sind deutlich und die politisch Linke wird wenig Freude daran haben. Denn die Ängste über Preisschübe in den Städten lassen sich mit Zahlen nicht belegen. Der Liegenschafts- und Mietmarkt ist zwar an ausgewählten Orten sehr angespannt, das hat mit der Lex Koller aber wenig zu tun.
Zurzeit berät der Nationalrat die Initiative der FDP, die das Beschwerderecht einschränken will. Bei einem Bauprojekt, das von Volk oder Parlament einmal gutgeheißen wurde, soll eine Verbandsbeschwerde nicht mehr möglich sein. Denn solcher Einspruch verzögert Großbauten und das ist teuer. Nur die meisten Einsprachen und Beschwerden stammen gar nicht von Verbänden, sondern von Privaten. Monika Zumbrunn.
Einsprachen und Beschwerden bei Bauprojekten sind sein tägliches Brot. Auf dem Schreibtisch des Berner Stadtplaners Christian Wiesmann landeten letztes Jahr 340 Einsprachen gegen Baugesuche. Weit über 90% davon kamen von Privaten. Den pauschalen Vorwurf, die Umweltverbände würden Bauprojekte verzögern, lässt der Berner Stadtplaner nicht gelten. Christian Wiesmann:
Seit ich jetzt im Amt bin, seit 3,5 Jahren, haben wir eigentlich keine Bauprojekte, die verzögert wurden wegen Einsprachen oder Beschwerden von Verbänden, sondern das waren alles Private.
So zum Beispiel beim aktuellen Projekt Westside, dem riesigen Einkaufs- und Freizeitzentrum im Westen Berns.
Westside wurde verzögert wegen einer Beschwerde, die bis vor Bundesgericht ging, und das war eine private Beschwerde. Also da hat der Hauptinvestor warten müssen, also Zeit verloren mit den Investitionen dort.
Bis das Bundesgericht die Beschwerde ablehnte, Bern Westside wird zurzeit gebaut. Noch weit davon entfernt ist ein anderes berühmtes Projekt, das neue Hartturmstadion in Zürich. Auch dort gingen Private bis vor Bundesgericht. Private spielen bei Bauprojekten eine weitaus größere Rolle, als in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird. Dies bestätigen auch Studien der Universität Genf. Nur gerade 1% der Beschwerden vor Bundesgericht stammen von Umweltverbänden, und diese sind zudem sehr erfolgreich. Bei 2 von 3 Beschwerden bestätigt das Bundesgericht Umweltschutzmängel bei Bauprojekten. Private blitzen mit ihren Eingaben weit häufiger ab. Ihre Einsprachen sind oft mit Einzelinteressen verbunden. Das sei zwar legitim, sagt der Stadtplaner, aber auch Missbräuche kämen vor. Christian Wiesmann nennt das Beispiel eines Schulhausprojektes.
Dieses Schulhaus, das hat dann den Spitz eines Berges verdeckt, die Sicht eines Nachbarn auf diesen Berg. Und der war Jurist und der wusste, wenn ich das richtig mache, kann ich da ein paar Jahre Aussicht auf diesen Berg noch herausschinden. Obschon er genau gewusst hat, am Schluss wird er nicht Recht erhalten. Also das ist in unserem System auch möglich.
Alles in allem rekurrieren Private viel mehr, und das weit weniger erfolgreich als die Verbände. Warum setzt die FDP mit ihrer Initiative trotzdem bei der Verbandsbeschwerde an? Doris Fiala, FDP-Nationalrätin und Mitinitiantin, kontert:
Die Verzögerung der Privaten betrifft vorwiegend kleine Projekte. Die FDP ist auch in diesem Sinne aktiv geworden. Wir wollen, dass die Gerichte schneller die Fälle bearbeiten müssen und dass es für den Einspruch auch Konsequenzen haben kann, wenn er eben vor Gericht nicht Recht bekommt.
Und beim erwähnten Zürcher Hartturmstadion, einst der eigentliche Grund, warum die FDP ihre Verbandsbeschwerdeinitiative lanciert hatte, beim Hartturm-Rechtsstreit vermutet Fiala, dass hinter den verbliebenen privaten Einsprachen ebenfalls die Umweltverbände stecken würden. So oder so, auch wenn das Verbandsbeschwerderecht weiter eingeschränkt wird, die Mehrheit der Einsprachen und Beschwerden von Privaten bleibt bestehen und damit auch die größte Quelle für Verzögerungen bei Bauprojekten.
Das war ein Bericht von Monika Zumbrunn im Echo der Zeit von Schweizer Radio DRS. Und hier geht's weiter mit diesen Themen. Die Swiss macht Höhenflüge, der Gouverneur von New York macht keine mehr und der Gipfel islamischer Länder sucht nach Gemeinsamkeiten. Im Dossier dann: Damals, die Schmugglerinnen von Macugnaga erinnern sich. Im Oktober 2001 ist den Schweizern eine Welt zusammengebrochen. Ihr nationales Heiligtum Swissair blieb am Boden. Nichts ging mehr. Und als sie als Swiss wieder aufstieg, blieb das Flugwetter turbulent, jahrelang. Niemand mochte mehr recht an diese Airline glauben. Und so nahm man den Verkauf an die deutsche Lufthansa schließlich resigniert hin. Und siehe da, es ging aufwärts. Letztes Jahr verdoppelte die Swiss ihren Reingewinn auf knapp 600 Millionen Franken. Angesichts der blühenden Weltwirtschaft eigentlich kaum verwunderlich, würde man meinen. Ich fragte darum Bert Soltermann: Ist das mehr als gut verwaltete Hochkonjunktur?
Das ist sicher ein wichtiger Grund. Eine Fluggesellschaft, die nun keine Gewinne einfliegt, hat bestimmt ein Problem. Die Leute fliegen ja derzeit ziemlich viel in der Gegend rum, aber ich denke, die gute Wirtschaftslage ist nicht der einzige Grund. Das Management von Swiss, vor allem unter Christoph Franz ab Sommer 2004, hat ebenfalls gute Arbeit geleistet.
Das müssen Sie genauer erklären. Was hat das Management so gut gemacht?
Das Management hat ein scharfes Kostenmanagement aufgezogen, eine schlanke Struktur, eine effiziente Organisation. Und Swiss zählt deshalb heute zu den profitabelsten Airlines der Welt und kann so auch im Wettbewerb mit Billigfliegern bestehen. Die Swiss, das ist vielleicht noch interessant, ist inzwischen für Lufthansa auch ein Vorbild in diesem Bereich. Die Swiss hat aber auch davon profitiert, dass sie anders als zahlreiche Konkurrenten mit dem Wirtschaftsaufschwung sozusagen wachsen konnte. Spätestens seit der Übernahme durch die Lufthansa im März 2003 war sie ihre ursprünglichen Überkapazitäten, die sie beim Start hatte, los und konnte so eigentlich im Einklang mit der Nachfrage schön sukzessive wachsen.
Die Swiss hat aber auch davon profitiert, dass sie eine Tochter der deutschen Lufthansa, also einer besonders starken Fluggesellschaft ist.
So ist das. Und das wäre dann wohl der dritte Grund oder die dritte wichtige Zutat im Swiss-Erfolgsrezept. Wohl die wichtigste, sagt auf jeden Fall Swiss-Chef Christoph Franz. Man muss sehen, dass die Swiss dank Lufthansa Anschluss gefunden hat, zum Beispiel an Star Alliance, einen Luftfahrtverbund. Und auch die Kosten konnten gespart werden durch Synergien, etwa allein im letzten Jahr auf der Seite der Swiss fast 200 Millionen Franken. Das ist ziemlich beträchtlich. Aber neben diesen Kosten haben auch andere Aspekte eine Rolle gespielt, psychologische zum Beispiel, eben mit der Lufthansa im Rücken kam auch der Eindruck auf, eben, dass die Swiss finanziell wieder stabil sei, Sicherheit bestehe und die Kunden kamen vor allem zurück. Letztes Jahr waren es über 12 Millionen.
Die Lufthansa hat auch in die Swiss investiert. Gleichzeitig hat die deutsche Muttergesellschaft einen schlechteren Abschluss gemacht als die Tochter in der Schweiz. Bedeutet das, dass der Gewinn jetzt nach Frankfurt exportiert wird?
Das wird wohl so sein. Im Detail gibt Lufthansa keine Informationen bekannt. Man sei ein Konzern und da gibt es eine Gesamtrechnung. Aber man muss auch sagen, dass Geld nicht nur nach Frankfurt fließt von Zürich aus, sondern eben auch umgekehrt. Laut Christoph Franz waren es rund 2 Milliarden Franken in letzter Zeit, die investiert worden sind. Zum Beispiel in neue Flugzeuge, in Infrastruktur etc. Und dieses Geld hätten die ehemaligen Swiss-Aktionäre auch aufbringen müssen, wenn sie das Unternehmen nicht verkauft hätten. Also man kann sagen, die Swiss profitiert ebenfalls von der Lufthansa, nicht nur umgekehrt.
Nun haben zusammengefasst viele Faktoren für die Swiss gespielt. Jetzt aber fällt der Dollar, der Treibstoff wird teuer, es stehen wirtschaftlich komplizierte Zeiten an. Heißt das schon bald wieder, bitte anschnallen, wir sind in Turbulenzen geraten?
Ja, Swiss-Chef Christoph Franz gab sich heute sehr optimistisch. Er sagte, ja, auch ohne Boom, auch ohne Wirtschaftsaufschwung würde die Swiss durchkommen, ohne Verluste. Aber er sagte auch, dass dies ohne Lufthansa wohl eher nicht der Fall wäre. Das heißt, auch hier dürfte die Swiss mit Lufthansa wohl besser fliegen als ohne.
Das waren Einschätzungen von Wirtschaftsredaktor Beat Soltermann. Elliot Spitzer geht. Wir haben es in den Nachrichten gehört. Der Gouverneur des Bundesstaats New York hat die Dienste eines Prostituiertenrings in Anspruch genommen. Prostitution aber ist in den USA verboten. Spitzer war als früherer Staatsanwalt sogar ein Prostituiertenjäger. Und Spitzer unterstützt als prominenter Demokrat Hillary Clintons Präsidentschaftskandidatur. Das alles passt nicht gut zusammen. Peter Vögeli.
Elliot Spitzer bezeichnete sich selbst als Dampfwalze und entsprechend agierte er als Staatsanwalt des Bundesstaates New York und seit 2007 als Gouverneur. Er machte sich als Sheriff von Wall Street einen Namen, ging gegen Exzesse an der Börse vor. 2002 mussten verschiedene Banken, darunter auch die Credit Suisse, insgesamt 1,4 Milliarden Dollar Strafe zahlen. Und Spitzer scheute auch nicht vor rüden Methoden zurück. Entsprechend groß ist die Schadenfreude bei seinen vielen Feinden, als er heute die Verantwortung für sein Tun übernahm und seinen Rücktritt per kommenden Montag erklärte.
I believe that people, regardless of their position or power, take responsibility for their conduct. I can and will ask no less of myself.
Spitzer stolperte über seine eigenen Erfolge als Staatsanwalt, denn es fiel den Finanzbehörden auf, dass er Geldüberweisungen stückelte und an Briefkastenfirmen überwies. Die Ermittlungsbehörden schienen einem Fall von Korruption auf der Spur. In Tat und Wahrheit versuchte er lediglich, so der Stand der Erkenntnisse, seine Zahlungen an teure Edelprostituierte zu verschleiern. Insgesamt sollen es in den vergangenen Jahren rund 80.000 Dollar gewesen sein. Spitzer ging als Staatsanwalt und Gouverneur gegen Prostituiertenringe vor und setzte sich für ein Gesetz ein, das Sextourismus und auch die Kunden von Prostituierten stärker verfolgte. Nun musste er zurücktreten, weil er selbst den Service von Prostituierten während seiner Dienstreisen nach Washington D.C. in Anspruch genommen hatte. Prostituierte, die, und das ist in diesem Fall wichtig, zu diesem Zweck von New York nach Washington reisten. Denn Prostitution ist in Washington D.C. illegal und ein Gesetz von 1910 gegen, Zitat, weißen Sklavenhandel stellt den Transport von Prostituierten über bundesstaatliche Grenzen unter Strafe. Ein Gesetz, das gegen Zwangsprostitution gerichtet war, aber in der Vergangenheit auch zu politischen Zwecken und gegen Prominente eingesetzt wurde. Charlie Chaplin wurde 1944 nach diesem Gesetz angeklagt. Noch bis vor wenigen Tagen wurde dem 48-jährigen Demokraten Spitzer eine große politische Karriere bis hin zu einer möglichen Präsidentschaft prophezeit. Nun ist er politisch am Ende. Kollateralschaden richtet Spitzers Rücktritt auch für Hillary Clinton an. Spitzer war nicht nur ein sogenannter Superdelegierter und Unterstützer Clintons. Der Hohn und Spott der Comedy-Shows gegen Spitzer traf auch Hillary Clinton.
And the number one Elliot Spitzer excuse, I thought Bill Clinton legalized this years ago.
Spitzer habe gedacht, Bill Clinton habe Sexabenteuer schon vor Jahren legalisiert, spottete beispielsweise der Entertainer David Letterman.
Peter Vögeli. Eine größere Rolle für die islamischen Länder auf der politischen Weltbühne und auf dieser Bühne eine gemeinsame Stimme. Das sind zwei der wichtigsten Ziele des Gipfels der Islamischen Konferenz, der heute in Senegal beginnt. Aber die Interessen der 57 Mitgliedstaaten stimmen nur sehr bedingt überein. Sogar beim gemeinsamen Nenner Islam ist vieles sehr unterschiedlich. Aus Dakar der Bericht von Fredrik Steiger.
Dakar ist eine lebensfrohe Stadt. Aus unzähligen Lautsprechern plärrt Unterhaltungsmusik. Die senegalesische Kapitale ist berühmt für ihre Musiker, für ihre Konzertlokale, für ihre Diskotheken. Zwar ist Senegal zu 95% muslimisch, doch selbst während des islamischen Gipfels verkaufen fliegende Händler neben Zeitungen auch Magazine mit freizügigen Frauendarstellungen. Und nur wenige Cafés und Bars stoppen gipfelbedingt für 3 Tage den Alkoholausschank, während junge Mädchen auch während des Treffens der islamischen Oberhäupter ohne Kopftuch und in engen Jeans flanieren. Und neben dem Präsidentenpalast, das prominenteste Gebäude im Stadtzentrum, ist nicht eine Moschee, sondern die Kathedrale. Ein weiteres Symbol für die Toleranz des Landes, auf die auch Abdulaziz Kebe vom Westafrikanischen Forschungszentrum hinweist. Im westafrikanischen Islam sei die Religion nicht eine vom Staat verordnete politische Ideologie, der man gehorchen müsse.
L'islam sénégalais est bâti sur plus une sorte d'intériorisation du message coranique.
Es gehe mehr um innere Glaubenswerte, um den Geist des Korans und viel weniger um Äußerlichkeiten wie Kleiderfragen oder einen islamischen Look oder um Sittenstrenge. Zwar gäbe es bei allen Unterschieden bezüglich Sprache, Ethnie oder Geschichte durchaus Gemeinsamkeiten zwischen den muslimischen Ländern, sagt der Islamwissenschaftler Kebe. Gemeinsam sei allen diesen Staaten der religiöse Sockel, der Koran als Botschaft. Dieser gelte für Muslime von Indien bis Senegal und bis hin zu Gläubigen, zum Beispiel in New York.
Tous les musulmans ne sont pas d'accord sur le fait de traduire l'islam en termes d'idéologie, en termes de doctrine ou de pensée politique.
Doch längst nicht alle Muslime seien damit einverstanden, dass der Islam zunehmend zu einer Ideologie, zu einer Doktrin gemacht werde. Allerdings räumt auch Kebe ein, dass der dogmatisch strenge Islam derzeit auf dem Vormarsch sei.
L'islam dogmatique avance parce que les populations ont besoin de bien-être.
Das hänge zum einen mit konkreten und oft wirtschaftlichen Problemen in vielen muslimischen Ländern zusammen, mit dem Versagen von Regierungen, aber auch mit dem mehr und mehr als Feindbild wahrgenommenen Westen, angeführt von der Supermacht USA. Hinzu komme, dass Länder wie Saudi-Arabien, wo der Islam eine politische Doktrin sei, die finanziellen Mittel besäßen, um ihr Islamverständnis zu verbreiten.
Certains pays qui ont traduit l'islam en termes de projet politique.
Finanz- und Wirtschaftshilfe werde meist eng verknüpft mit dem Ideologieexport.
C'est vrai que certains pays musulmans voudraient être le leader de cette internationale islamique.
Es sei, so Abdulaziz Kebe, eine Tatsache, dass gewisse muslimische Staaten rund um den Persischen Golf gerne einen islamischen Block unter ihrer Führung von Indonesien über Zentralasien und die arabische Welt bis Westafrika sehen.
Là, c'est réel. Les finances pour le faire sont là.
Aber längst nicht alle islamischen Länder wünschten eine solche islamische Internationale. Gerade in Afrika, aber auch im Fernen Osten lägen die Interessen anders. So dürfte es auf dem islamischen Gipfel diese Woche in Dakar darum gehen, dass auch diese anderen Interessen Gehör finden. Und zwar trotz der derzeit wegen des hohen Ölpreises enormen Finanzmacht einzelner dogmatischer islamischer Regierungen.
Der Bericht aus Dakar von Fredrik Steiger. Es ist 18.36 Uhr. Wir kommen zum Echo-Dossier. Wir berichten heute über ein altes Gewerbe, den Schmuggel. Jahrzehntelang blühte der illegale Handel zwischen Italien und der Schweiz. Schmuggler trugen Teigwaren und Reis über die hohen Berge ins Tessin, ins Bündnerland und ins Wallis. Und auch Zigaretten waren sehr beliebte Schmuggelware. Normalerweise trugen starke Männer die schweren Lasten über die hochalpinen Pfade. Aber in den Kriegsjahren sprangen junge Frauen ein. Zum Beispiel die Frauen im italienischen Walserdorf Macugnaga, gleich Ende der Grenze zum Wallis. Priscilla Imboden hat die einstigen Schmugglerinnen von Macugnaga besucht.
Eine schroffe Felswand ragt am Talende in die Höhe. Weiter oben schimmern weiße Gipfel in der Wintersonne. Sie versperrt die Weitsicht zu hinterst am Ende des Tals, wo Macugnaga liegt. Wer dieses steile Gebirge erklimmt, kommt auf den Montemoro-Pass. Diesen Weg ging Erminia Morandi-Schranz während des Krieges immer wieder mit einer schweren Chifra, einem Tragkorb aus geflochtenen Ästen, auf dem Rücken. Sie war eine Schmugglerin. Die 80-jährige Frau sitzt am Tisch in ihrem Wohnzimmer. Die Kuckucksuhr tickt im Hintergrund. In der Küche knistert das Feuer am Holzherd. Ihr Mann steht am Ofen und wirft hier und da ein Wort ein. Die beiden reden noch das Deutsch ihrer Vorfahren, der Walser, die über die Pässe kamen und sich im italienischen Tal niederließen.
Wir haben schier geredet. Wir haben einander wohl verstanden.
Sie trug Schmuggelware den Berg hinauf und verkaufte sie oben auf dem Pass den Schweizern, die vom Saastal her hinaufstiegen. Erminia Schranz war damals 18-jährig. Sie erzählt, was sie verkaufte.
Schön, Hose, und Schnaps, Wein und... Dann war es noch an der Seifung.
Schuhe, Hosen, Schnaps, Wein und Seife. Und manchmal Reis Pullover. Habe sie hinaufgetragen, auch Pullover und Tuch.
Wie zahlt sie? Was haben wir gefunden?
Das, was sie finden konnte. In Gruppen machten sich die Frauen auf den Weg, mit schweren Säcken den steilen Pfad hinauf. Auf der Passhöhe breiteten sie die Waren auf den Steinen aus. Schweizerinnen kamen von der anderen Seite her. Auch sie kauften und verkauften. So entstand ein kleiner Schmugglermarkt an jedem Tag, an dem das Wetter es zuließ. Und die Grenzwacht? Die italienische Guardia di Finanza war nicht vor Ort, erinnert sich Erminia. Die Schweizer Grenzsoldaten hingegen schon.
Ja, sie haben selber gekauft. Es wird verborgen, man hat schon gekauft. Ich kaufe mir Wermut, Schnaps für das Trinken.
Die hätten auch gekauft, ein bisschen versteckt zwar, aber dennoch, meistens Wermut oder Schnaps, erzählt die alte Schmugglerin. Ab und zu besucht Erminia Schranz ihre alte Freundin Irma Pala. Diese wohnt in einem Weiler außerhalb von Macugnaga. Der Weg zu Irma führt durch den Schnee an einem Brunnen vorbei zu einem alten Holzhaus. Eine kleine Frau mit einem Kopftuch und einer übergroßen Brille öffnet die Tür.
Irma, willkommen.
Ciao, benvenuta, vieni.
Auch sie sei im Krieg auf den Moro-Pass hochgegangen, berichtet sie.
Ah, wenn sie der Kangel Moro anhebt, das hat mir gefällt.
Das habe ihr gefallen, die Wanderung, die Aufregung, was sie oben antreffe, die Kameradinnen. Die beiden Frauen kommen ins Erzählen. Erminia erinnert sich, wie sie Schmuggelware holen ging, die im Wald außerhalb des Dorfes lagerte.
Im Wald, ne? Und danach, ich wusste, was ist, bin ich gegangen mit dem Chifra.
Sie ging mit der Chifra, dem Tragkorb mit Heu, dorthin. Den Sack mit den geschmuggelten Zigaretten und Kaffee, Bricola genannt, steckte sie mitten hinein. So kam sie heim. Es sah aus, als sei sie Heu holen gegangen. Dabei habe sie Schmuggelware getragen.
Die Bricola. richtig gewesen, der Kaffee.
So haben wir das auch gemacht.
Am Dorfplatz von Macugnaga befindet sich ein kleiner Souvenirladen. Clementina Oberto führt ihn zusammen mit ihrem Mann Giuseppe. Das Ehepaar sitzt im kleinen Wohnzimmer hinter dem Laden und trinkt Kaffee. Clementina war gerade mal 14 Jahre alt, als sie mit den Dorffrauen für den illegalen Handel auf den Pass stieg.
Aber das ist nicht Kontrabando. Es ist das Leben, la sopravvivenza, ich nicht sitze, non c'era, mancava tutto.
Das sei aber nicht Schmuggel im klassischen Sinne gewesen, sondern er sei aus der Not entstanden. Es habe schlicht an allem gefehlt, sogar am Essen. Ihr Mann Giuseppe war Bergführer. Wie viele Männer im Dorf schmuggelte er bereits vor dem Krieg Waren über die Grenze?
Immer der Kaffee von Saas hier in Italien.
Porto Rico.
Saas Almagen. Zum Kamel, vom Kamel, vielleicht Sorburgen.
Kaffee sei er holen gegangen nach Saas Almagen im Laden von Kamel. Vielleicht hieß dieser Zurbriggen, so genau erinnere er sich nicht mehr, erzählt Giuseppe. Während des Krieges ging er auf unwirtlichen Wegen im Winter nach Zermatt. Er schmuggelte Waren auf Bestellung, auch ungewöhnliche Dinge, einmal eine Schreibmaschine. Die trug er von Macugnaga bis zum Gornergrat.
Ja, die haben wir getreten, Gornergrat. Maschine.
Eine Maschine, das schreiben, eh?
Von hier, Cimajazzi, Stockhore, Gornergrat.
Einmal aber ging es schief. Mit Kollegen wartete er oberhalb von Zermatt in einem Schopf. Sie hatten einem Kollegen gesagt, er solle vorausgehen ins Dorf, um die Händler zu finden. Er wurde aber vom Militär aufgegriffen. So entdeckten die Schweizer die ganze Gruppe, nahmen die Männer fest und führten sie ab.
Das war ein Tag Zermatt und nachher Brig, Sion.
Witzwil.
Heute lacht seine Frau, aber damals galt es ernst. Im bernischen Witzwil steht ein Männergefängnis. Dorthin brachten die Schweizer den Schmuggler Giuseppe Oberto und seine Gefährten. Dort hätten sie im Garten gearbeitet, erinnert er sich, es sei ihnen aber gut gegangen. Nach 5 Monaten brachten die Schweizer die Schmugglergruppe wieder nach Zermatt, führten sie auf den Theodulpass, ließen sie dort frei und sagten, jetzt geht nach Hause. Das geschah mitten im Zweiten Weltkrieg. In den letzten Kriegsjahren brach der Schmuggel jäh ab. Die Partisanen kamen ins Tal, da sei es zu gefährlich geworden, berichtet Clementina Oberto.
Das haben wir gesehen, was sie machen können. Haben sie gesehen, dass die Partisaner getötet, ein Mann hier. Geschossen, ein Mann. Brutto ricordo, ja. Grüßami Angst, ja.
Einmal, als sie vom Berg heruntergekommen sei, habe es geheißen, die Partisanen hätten einen Mann aus dem Dorf erschossen. Schrecklich sei das gewesen, erinnert sie sich. Nach Kriegsende lebte der Schmuggel erneut auf, er wurde aber wieder zur Sache der Männer. Sie kauften in der Schweiz Zigaretten und brachten sie nach Italien. Das taten sie bis in die 70er Jahre. Als sich die Preise beidseits der Grenzen anglichen, lohnte sich dieser illegale Handel nicht mehr. Er kam zu einem Ende. Die Zeiten sind vorbei, in denen Frauen und Männer mit schweren Tragkörben auf dem Rücken auf den Pass stiegen und Waren über die Grenze zwischen dem Saastal und dem Walserdorf in Italien schmuggelten. Noch leben sie in den Erinnerungen der alten Menschen in Macugnaga weiter.
Das war ein Dossierbericht von Priscilla Imboden und das war das Echo der Zeit. Verantwortlich waren Roman Fillinger und für die Nachrichten Thomas Fuchs, am Mikrofon Martin Dura. Weitere Informationen zur Sendung Echo der Zeit und zum Podcast-Angebot von Schweizer Radio DRS finden Sie auf unserer Website drs.ch.